Ich habe heute zwei Lesungen mitgebracht. Die eine könnten wir nennen Auferstehung irdisch und die zweite dann Auferstehung biblisch. Zunächst also Auferstehung irdisch. Brinkebühl ist tief verschneit. Eines Morgens holt Heini Wischer ein Pferd aus dem Stall und spannt es vor die Kutsche mit den Kufen. Dann geht er ins Haus. Und als er wieder herauskommt, trägt er seine alt gewordene Mutter auf den Armen. Behutsam setzt er sie in die Kutsche, legt ihr eine Decke über und fährt mit ihr einmal durchs Dorf. Und Käthe, die Mutter, wird wieder mehr und mehr zu dem jungen Mädchen, das sie am Tag ihrer Konfirmation war. Und zum 100. Male erzählt sie die alte Geschichte. Schnee lag damals. Mit der Schlittenkutsche sollte es in die Kirche gehen. Doch in einer Kurve rutschte der Schlitten in den Graben. Alle lagen im Schnee. Auch Käthe in ihrem dünnen Konfirmationskleid. Und das war nun durch und durch nass. Aber es half ja nichts, sie sollte doch konfirmiert werden, eingesegnet. Und so fuhr man trotzdem zur Kirche und Käthe wurde in ihrem nassen Kleid konfirmiert. Einen Tag später war sie todkrank. Der Pfarrer wurde gerufen und kam ins Haus. Alle standen ums Bett herum und weinten. Als stünde der Tod schon im Zimmer, um sie mit sich zu nehmen. Am Bett betete der Pfarrer das Unservater und die Familie sagte Käthes Konfirmationsspruch auf. Gleich würden sie das Mädchen wohl gehen lassen müssen. Und da öffnete Käthe die Augen. Zwei Tage später stand sie auf, vollkommen munter und gesund. Eine Auferstehung nennt Dörte Hansen das, was sie in ihrem wunderbaren Buch Mittagsstunde erzählt. Ein Wunder wird dort erzählt, ein Wunder, von dem die alte Käthe immer und immer wieder erzählt. Sie, die schon tot geglaubte, kehrt noch einmal ins Leben zurück. In ein Leben, das doch nicht ewig währen wird. Deutlich spürt sie nun als alte Frau, wie sie schwächer wird und die eigenen Beine sie nicht mehr recht tragen mögen. Nein, noch einmal wird sie dem Tod nicht von der Schippe springen und dann heißt es, ihm in die Augen zu sehen. Und dann? Wer weiß, vielleicht sind es genau solche Überlebensmomente, wie Käthe sie als junges Mädchen erlebt hat. Wieder und wieder erzählt, nähren solche Überlebensmomente die Hoffnung, dass es Aufstehen, Auferstehen nicht nur im irdischen Leben gibt, sondern auch über den Tod hinaus. Vom Lied »Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit« lese ich den Text und Philipp spielt dazu die Melodie. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus, Mariensohn. Es ist erstanden, Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist. Ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist. Halleluja! 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 Gelobt sei Christus, Mariens Sohn. Und nun also Auferstehung biblisch, beziehungsweise was geschah denn nach der Auferstehung? Ich lese aus Markus Kapitel 16. Als Jesus aber früh morgens am ersten Tag der Woche auferstanden war, da erschien er zuerst Maria aus Magdala. Und die ging und berichtete es denen, die mit ihm gewesen waren und die jetzt nur noch weinten und klagten. Und als sie hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, da glaubten sie es nicht. Danach aber zeigte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen, die unterwegs waren, aufs Feld hinaus. Und die gingen und berichteten es den übrigen. Und auch denen glaubten sie es nicht. Zuletzt aber zeigte er sich den Elfen, die bei Tische saßen, und er tadelte ihren Unglauben und ihre Hartherzigkeit, weil sie denen, die ihn als Auferweckten gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Und er sagte zu ihnen: Geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Wir hören jetzt noch zwei weitere Strophen von diesem schönen Lied: Wir wollen alle fröhlich sein. Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und Preis, der uns erkauft das Paradies. Halleluja! Halleluja! Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Mariens Sohn. Des freu sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Mariens Sohn. Liebe Gemeinde, Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das haben wir am letzten Sonntag an Ostern gefeiert und auch am Montag. Und jetzt frage ich euch und sie, ist denn da noch etwas übrig von der österlichen Freude? Spürt ihr sie noch? Unsere neue Osterkerze brennt und ich frage mich, ist das denn das Einzige, das von Ostern bleibt? Ganz ehrlich, also so richtig von österlicher Freude durchdrungen ist mein Alltag oftmals nicht. Ein paar Termine zu viel, Unordnung im Bad oder das, was ich dafür halte, Ärger mit Ämtern oder über andere Autofahrer, das reicht oftmals schon, um mich unentspannt werden zu lassen. Von österlicher Begeisterung oder neu geweckter Gelassenheit keine Spur. Und dann erinnere ich mich daran, was der Philosoph Friedrich Nietzsche einmal gesagt hat. Die Christen und Christinnen, die müssten doch eigentlich erlöster aussehen. Tja, Ostern nachhaltig in sich aufzunehmen, sich von Ostern begeistern und bewegen zu lassen, das scheint gar nicht so einfach zu gelingen. Das zeigt auch das Ende vom Markus-Evangelium, das ich gerade gelesen habe. Die Jünger, denen der auferstandene Christus nicht erschienen ist, die glauben das einfach nicht. Sie können das nicht glauben, was ihnen da erzählt wird. Und darauf tadelt der Auferstandene ihre Hartherzigkeit und ihren Unglauben. Wer hätte das denn gedacht? Das Erste, was die 11 verbliebenen Jünger vom Auferstandenen hören, das ist eine Strafpredigt, eine Standpauke. Jesus, das wissen wir, ist ein Freund klarer Worte und hier schimpft er also seine Jünger aus wegen ihres Unglaubens und ihrer Hartherzigkeit. Wegen ihrer Hartherzigkeit. Da werde ich hellhörig. Hartherzigkeit. Vielleicht ist ja auch meines Herzens Härte ein Grund dafür, dass mir die Gelassenheit nach Ostern so schnell abhanden kommt. Vielleicht kennen Sie und kennt ihr das auch. Bei all den Aufgaben im Alltag ist es nach meinem Eindruck manchmal geradezu notwendig, dass das Herz, wenn auch nicht hart, so doch fest wird. Wenn wir unseren Aufgaben nachgehen, wenn wir uns all den verschiedenen Herausforderungen des Alltags stellen, dann haben wir doch oft gar nicht die Energie oder die Zeit, alles bis ans Letzte an uns herankommen zu lassen, geschweige denn an unser Herz, in unser Innerstes. Umso mehr genieße ich es, wenn dieser von Aktivitäten und Notwendigkeiten geprägte Alltagstrott an einem freien Tag unterbrochen wird. Ein freier Tag ist für mich ein Tag, an dem ich all das, was mich sonst in Beschlag nimmt, niederlegen kann. Der Tag, an dem ich die Muße habe, mein Herz weit werden zu lassen, um es zu öffnen und es wieder neu zu füllen. Um es wieder neu zu füllen mit dem, was mir Weitblick schenkt. Auch über das hinweg, was direkt vor Augen ist. Ja, ich glaube, der Alltag, der kann das Herz verhärten. Aber für die Jünger können die Herausforderungen des Alltags, meine ich, nicht der Grund gewesen sein für ihre Herzenshärte. Denn bei ihnen hatte ja der nachösterliche Alltag kaum begonnen. Maria aus Magdala, die kommt noch am Ostertag zu ihnen und erzählt, er lebt, er ist auferstanden. Und die beiden, die unterwegs waren aufs Feld hinaus, auch sie kommen sofort zurück und rufen, er lebt, er ist auferstanden. 3 völlig begeisterte Osterboten und doch können die 11 Jünger es nicht glauben. Sie können in diese Osterfreude nicht einstimmen. Sie können es nicht glauben, ihr Herz bleibt hart, die Seele ungetröstet. Untröstlich sind sie. Mag doch sein, dass der Schlüssel zur Härte ihrer Herzen da liegt. Von den Jüngern wird gesagt, sie seien, die mit Jesus gewesen waren und jetzt nur noch weinten und klagten. Und auch das, denke ich, können viele von uns aus ihrem Leben erzählen, dass das Herz sich erst einmal festigen muss, dass das Herz sich schützen muss, wenn Leid in das Leben einbricht. Wenn sie einen geliebten Menschen, einen Weggefährten verlieren. So haben es viele erlebt und so haben es die Jünger erlebt. Dann ist es schwierig mit dem Weitblick durch die Tränen hindurch. Dann neigt sich der Kopf doch eher nach unten und ein weiter Blick über das Leid hinweg scheint unmöglich. Und da muss sich manche oder manche erst zusammennehmen, um überhaupt weitergehen, weiterleben zu können. Vielleicht also ist es diese Traurigkeit, die es den Jüngern so schwer macht, die Osterfreude der drei an sich heran und in ihre Herzen zu lassen. Und erst als Jesus dann selber kommt, als er dann auch zu ihnen kommt, da weichen Traurigkeit und Tränen. Endlich können Gewissheit und Hoffnung und Freude aufbrechen. Und dann wird dieser schöne Moment aber gleich wieder gestört durch die Standpauke, die nun folgt. Die Standpauke von Jesus. Warum habt ihr nicht geglaubt? Warum ist euer Herz so hart? Danke für die Standpauke, Philipp. Liebe Gemeinde, es geht uns doch wie den Jüngern damals. Auch wir erfahren von der Auferstehung Jesu durch Dritte. Keinem von uns ist Jesus nach seiner Auferstehung leibhaftig erschienen. Könnt ihr euch denn noch erinnern, wann ihr zum ersten Mal in eurem Leben von der Auferstehung gehört habt? Waren es vielleicht die Eltern, die aus der Kinderbibel vorgelesen haben? Oder habt ihr in der Sonntagsschule zum ersten Mal davon gehört? Oder im Konfirmandenunterricht? Vielleicht kann man das auch gar nicht mehr so genau sagen. Ehrlich, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal davon gehört habe, wann mir das erste Mal davon erzählt wurde. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich es damals geglaubt habe. Aber heute rufe ich doch mit großer Freude an Ostern und auch danach: Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber genau wie die Jünger damals kenne ich Zeiten, in denen mir diese Gewissheit mal näher und mal ferner ist, in denen mein Herz weit und offen oder auch mal hart und verschlossen ist. Die Freude darüber, dass Jesus auferstanden ist und dass mit ihm das Leben auch für uns in einem neuen Licht weitergeht, das ist kein Besitz, den ich erwerbe und dann ein für alle Mal sicher habe. Gewissheit und Unsicherheit, Glaube und Zweifel, beide gehören zusammen, beide wohnen in mir. Und ich glaube, Jesus erwartet das auch gar nicht anders. Er ist noch nicht fertig. Nicht mit den 11 Jüngern, nicht mit uns und auch nicht mit seiner Rede am Ende des Markus-Evangeliums. Da heißt es nämlich weiter: Er sagte zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Wer zum Glauben kommt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht zum Glauben kommt, wird verurteilt werden. Eben noch, man stelle sich vor, eben noch rügt Jesus die Jünger wegen ihres Unglaubens. Und jetzt vertraut er ihnen eine so wichtige Aufgabe an. Den Auftrag, die Osterbotschaft, die sie ja kaum glauben können, weiterzusagen. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. In alle Welt, aller Kreatur. Also nicht nur denen, die euch sowieso nahestehen. Die, deren Glaube eben noch ganz klein war und ungenügend erschien, sie sind zugleich diejenigen, die diesen Glauben weitergeben, in alle Welt hinaus tragen sollen. Und wie wichtig dieser Glaube ist, von dem sie in aller Welt erzählen sollen, das wird noch einmal sehr stark unterstrichen mit diesem Satz: Wer da glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht zum Glauben kommt, wird verurteilt werden. Na, da. Das ist ein heftiger Satz. Die einen gerettet, die anderen verurteilt. Ich glaube nicht, dass Gott so schwarz-weiß denkt. Nein, das glaube ich nicht. Glaube und Zweifel lassen sich für mich nicht auf einzelne Personen aufteilen, eher doch auf einzelne Wegstrecken, auf einzelne Lebenssituationen. Nicht? Manchmal ist es doch so, dass wir uns im Glauben ganz sicher und geborgen fühlen und dann fühlt sich das an, als würde der Himmel aufgehen. Ja, und dann gibt es aber doch wieder all die Momente, in denen wir zweifeln und uns nach dieser absoluten Gewissheit sehnen. Obwohl sie keine Glaubenshelden sind, beauftragt Jesus die 11 Jünger, anderen von Ostern zu erzählen. Glaub, Jesus weiß, dass das schwierig ist mit dem Glauben, aber er vertraut diesen Jüngern diesen großen Auftrag an. Sie und viele andere nach ihnen geben das Gehörte weiter, von Generation zu Generation bis heute, am Sonntag nach Ostern 2021. Nicht überall stoßen die, die es weit, die den Glauben weitergeben, die das Erlebte weitererzählen, auf offene Ohren und offene Herzen. Glaube ist kein Automatismus. Wo Glaube geschieht, ist es ein Geschenk, ein kostbares Geschenk. Und dieses Geschenk der Glaube ist kein toter Besitz. Zwischen Zweifel und Zuversicht, da wird er lebendig. Glaube ist für mich eine Hoffnung, die immer wieder neu keimt, wenn sich die Härte des Herzens auflöst. Wenn ich mich daran erinnern lasse, Gott schenkt nach einem düsteren Ende einen Neuanfang. Und das nicht nur einmal im Jahr an Ostern, sondern immer wieder. Und damit ich mich das ganze Jahr über daran erinnere, habe ich mir etwas angewöhnt. Nach Ostern, wenn ich meine Osterdekoration wegräume, dann lasse ich immer drei Eier, meine drei Holzeier, die bleiben auf meiner Fensterbank stehen. Und die erinnern mich dann das ganze Jahr über daran, dass Ostern ist. Denn Ostern geht weiter. Ostern geht immer weiter. Amen.